Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Ja, wir sitzen wieder in der Kaffeeküche und fühlen uns damit ein bisschen als Vorreiter, denn am letzten Freitag, es ist also Montag, der 17. heute, 17. Juni, letzten Freitag hat die London Metal Exchange, also die Rohwarenbörse London, bekannt gegeben, dass Händler nicht mehr trinken dürfen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit, also kein Alkohol mehr trinken dürfen. Die müssen jetzt auch alle in die Kaffeeküche zu uns in gewisser Weise.
Ihr Kaffee riecht aber ein bisschen seltsam, oder?
Naja, das ist halt der irische. Was bedeutet das für den Handel? Läuft er jetzt immer weniger oder ist das einfach diese Brexit-Nüchternheit? Wie ordnen wir dieses wirklich großartige Thema ein?
Ja, manchmal ist es vielleicht wirklich so, dass man gewisse Ereignisse nur mit einem entsprechenden Alkoholpegel ertragen kann, aber ich weiß nicht, wie man das interpretieren soll. Vielleicht wird die Preisbildung etwas besser nachvollziehbar. Ja. Lassen wir uns überraschen.
Man muss immer am Puls des kleinen Mannes dranbleiben, das ist wichtig.
Und der trinkt Kaffee, deswegen investiert ja auch Nestle und JAB und wie sie alle heißen, so stark in Kaffee. Also, wir werden sehen. Wir werden uns heute allerdings primär beschäftigen mit der Frage, wie die Zentralbankäußerungen der letzten Wochen einzuordnen sind. Und dann schauen wir noch auf die Monopolthematik in der Tech-Industrie in den USA. Ja, fangen wir an mit den Zentralbanken. Also der französische EZB-Notenbank-Präsidiumsmitglied Monsieur Curé hat heute gesagt oder gestern, dass die Zinsmärkte nach seinem Geschmack einen erheblichen Abschwung signalisieren. Und er hat gesagt, dass die Notenbanken nicht the only game in town sind, sondern dass die Zinsmärkte schon auch noch was zu sagen haben. Wie passt das ins Gesamtbild, dass die Zentralbanken doch in letzter Zeit immer mehr dazu tendiert haben, vorsichtiger zu werden, die Zinsschraube lockerer zu drehen und oder dies jedenfalls anzukündigen? Ist da jetzt wirklich ein großer Umschwung vor der Nase?
Ich denke, wir haben im Dezember diesen Umschwung, diese 180-Grad-Kehrtwende der FED gesehen, als man eben quasi den Autopilot bezüglich Zinserhöhungen ausgeschaltet hat und gesagt hat, ja, also wir schauen uns die Daten an, wir reagieren eher ad hoc, wir sind geduldiger geworden. Und das hat der Markt eben so interpretiert, dass nicht nur eine Pause bei den Zinserhöhungen fällig ist, sondern dass es zu Zinssenkungen kommen wird. Also mittlerweile sind 2 Zinssenkungen für dieses Jahr in den Anleihekursen eingepreist.
Und was der Fed dabei natürlich hilft, ist der Inflationsdruck, der geringe, und auch die geringen Inflationserwartungen, die ja sozusagen auch immer als Grund dafür genommen werden, dass die Zinsen eben so niedrig sind, gerade die langfristigen. Und das spielt der Fed natürlich in die Karten, weil auch angesichts der Beschäftigungslage in den USA, die ja sehr stark ist, diese Inflation eben nicht anzuspringen scheint.
Aber vielleicht habe ich es einfach nur nicht mitgekriegt, aber wo genau ist denn jetzt die konjunkturelle Schwäche zum Beispiel in den USA?
Die ist nicht da. In den USA hat sich der Fokus ganz klar in Richtung Preissteigerung verschoben. Die Fed hat ja dieses doppelte Mandat. Sie ist zuständig zum einen für eine niedrige Inflationsrate, aber eben auch für einen hohen Beschäftigungsstand. Den hohen Beschäftigungsstand haben wir. Aus konjunktureller Sicht bräuchten wir keine Zinssenkungen. Aber eben aus Sicht des monetären Umfelds, man hat Angst, dass die Preisentwicklung eben wieder schwächer wird, dass vor allem die Inflationserwartungen auch zurückgehen. Die sind also auch die letzten Monate deutlich zurückgekommen. Und da will man gegensteuern. Und die Anleihen spiegeln eher das Inflationsthema wider als das Beschäftigungsthema. Und die Fed hat so quasi ihren, wenn man jetzt sagt, das implizite Konzept ist irgendwie diese Taylor Rule, wo beide Ziele, die ich genannt habe, gleichgewichtet sind, hat sich diese Gewichtung jetzt verschoben in Richtung Inflation.
Es gibt ja jetzt am Markt letztlich zwei unterschiedliche, eigentlich schon fast gegensätzliche Narrative. Auf der einen Seite eben die Aktienmärkte, die ja aufgrund ihrer guten Entwicklung auch in diesem Jahr eher dafür sprechen, dass der Markt eine weiterhin sehr starke Konjunktur erwartet, dass er die Risiken nicht so als so hoch einstuft. Auf der anderen Seite eben die Bondmärkte eher auf der Seite sind, dass die Inflation niedrig bleibt, das Wachstum eher niedrig bleibt. Und es ist noch nicht ganz klar, welche dieser beiden Narrative eben dann tatsächlich eintritt.
Ja, also meines Erachtens ist das in gewisser Weise, was am Bondmarkt passiert, also dass die Zinsen jetzt furchtbar gefallen sind, nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass um diese Zeit im letzten Jahr ja nun eine erhebliche Zinssteigerung gespielt wurde am Bondmarkt. Da hieß es also, der Chart ist nun durchbrochen, wo eben die 10-jährigen Zinsen eigentlich immer nur nach unten gehen und das ist nun hat sich nun ein Tal gebildet und nun geht es wieder nach oben. Da haben sehr prominente Bondmanager doch gesagt, so, jetzt ist dieser Bullenmarkt im Treasury-Bereich zu Ende. Und ich denke mal, dass da einfach auch viele ziemlich falsch positioniert waren. Ich glaube, man wird zum Jahresende wahrscheinlich doch sehen, dass viele aktiv gemanagte Bondfonds in diesem Jahr ziemlich falsch gelegen haben. Ich halte es durchaus für möglich, dass wir da einfach eine Reaktion jetzt sehen, dass eben doch viele Spieler am Markt sich einfach umpositionieren müssen.
Das ist sicher auch ein Grund. Ein weiterer Grund, wenn man jetzt vielleicht dem Konjunkturbild, das der Aktienmarkt signalisiert, nicht so hundertprozentig trauen will, weil ja Aktionäre immer eher dem Optimismus zuneigen, dann kann man ja einen Blick auf die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen werfen. Und die sind auch in letzter Zeit eher zurückgekommen. Wir hatten jetzt beispielsweise eine sehr starke Wertentwicklung bei den Unternehmensanleihen, und zwar sowohl im Investment-Grade-Bereich wie auch im Hochzinssegment. Und das spricht eigentlich gegen eine deutliche konjunkturelle Abkühlung.
Aber wir müssen auch festhalten, die Zentralbanken haben sich gedreht. Und das ist, ja. Sie sind wahrscheinlich nicht the only game in town, das stimmt, aber das ist doch echt wichtig.
Also ich glaube, konjunkturell muss man ein bisschen unterscheiden. In den USA ist alles in Butter. Aktuell in der Eurozone sieht es sicher anders aus. Wir leiden hier stärker unter der Unsicherheit im Handelskonflikt. Und wir haben schon eine deutliche konjunkturelle Abkühlung, was man eben auch an den Frühindikatoren sieht. In den USA ist davon wenig bis gar nichts zu erkennen. Und bei uns kann man aber auf der fiskalischen Seite noch etwas machen. Deswegen denke ich auch, ist in dieser Hinsicht die Aussage des Monsieur Curie zu verstehen.
Ich würde aber auf jeden Fall auch Vorsicht walten lassen. Es wird jetzt vom Markt durchaus auch gespielt, dass es zu Zinssenkungen mittlerweile auch kommt. Namhafte Häuser, gerade was
und das ist auch eingepreist.
Bondhäuser haben tatsächlich schon auch prognostiziert, dass sogar mehrere, also oder ein doppelter Zinsschritt, also ja, bis zu 50 Basispunkte
auf einmal
gesenkt, die Zinsen gesenkt werden. Und das halte ich schon für relativ mutig, weil einerseits wird sich die Fed nicht unter Druck setzen lassen. Die Lage ist sicherlich angesichts der ganzen Makrothemen, Zollstreit etc. nicht so stabil, wie sie sich das vielleicht wünschen würde. Aber gerade in den USA ist die Konjunktur ja weiterhin ganz robust.
Ja, sodass die Amerikaner sich vermeintlich Luxusproblemen zuwenden können, nämlich ihren Tech-Unternehmen. Was da in den letzten so 14 Tagen passiert ist, ist, dass das amerikanische Justizministerium, aber auch das Repräsentantenhaus sich vorgenommen hat, genauer anzuschauen, wie die amerikanischen Technologieunternehmen es denn mit dem freien Wettbewerb halten, welcher doch die Grundlage allen Wohlstandes ist. Dann sind ins Visier geraten Facebook als Monopolist in den sozialen Medien. 4 der 8 beliebtesten Social-Media-Seiten gehören Facebook. Es ist ins Visier geraten Google, Apple, wer noch? Das sind eigentlich die wichtigsten.
Ja.
Und da haben wir jetzt also diese Drohung im Raum stehen, dass die Technologieunternehmen aufgespalten werden. Erstens, warum? Zweitens, wie wahrscheinlich ist es? Und drittens, wäre es schlimm?
Ja, die Diskussion ist ja schon länger am Köcheln, gerade was diese Big Tech Unternehmen angeht, weil sie eben in ihren jeweiligen Bereichen wirklich eine außerordentliche Marktstellung haben. Es ist so, dass jetzt durch auch die anstehenden Wahlen in den USA und so einem gewissen Linksruck, der jetzt auch sich so ein bisschen abzeichnet, zumindest in der öffentlichen Diskussion, das nochmal stärker in den Fokus rückt, also prominente Namen wie Elizabeth Warren und so weiter, die befeuern das Ganze nochmal, diese Diskussion. Es ist so, dass eben das Justice Department sich mit Apple und Google befasst, was dafür spricht, dass schon auch diese Plattform-Thematik, also dieser App Store vielleicht im Fokus steht und eben die andere Behörde mit den beiden anderen. Was natürlich problematisch ist, ist, dass diese Unternehmen eine herausragende Stellung haben und das ja auch gerade die Unternehmen sind, die wir bevorzugen. Ich halte es allerdings für unwahrscheinlich, dass da jetzt relativ schnell etwas passieren wird.
Also wenn man das Problem herausarbeitet, so scheint es zu sein, dass diese Unternehmen Plattformen betreiben. Man kann auch sagen Netzwerke und von einem Netzwerkeffekt profitieren. Das heißt, das Netzwerk wird umso wertvoller, je mehr Leute teilnehmen. Und das bedeutet, dass diejenigen Netzwerke, wo die meisten Teilnehmer sind, dominant werden und am Ende gibt es keine Plattform daneben. Das gibt eben dann den entsprechenden Unternehmen einen herausragenden Wert. Und wenn sie dann sozusagen auf dieser Plattform gegen andere Unternehmen konkurrieren, also auch bei den Geschäften, die auf dieser Plattform aufsetzen, haben sie natürlich immer den Vorteil, sodass dann eben die Konkurrenz abgewirkt wird.
Also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Das eine ist, eine Plattform ähnelt im Allgemeinen einem natürlichen Monopol. Es macht dann da keinen Sinn, mehrere Plattformen parallel zu betreiben. Wenn man jetzt mal eine traditionelle Industrie nimmt, wie zum Beispiel den Bahnverkehr. Also es würde jetzt wenig Sinn machen, wenn man in Deutschland neben dem Netz der Deutschen Bahn, so schlecht das ist, noch zusätzliche Netze aufbaut. Allerdings kann man dieses Netz gut regulieren und es ist ein anderes Thema, welche Züge darauf fahren. Und genauso ist es, man muss quasi die Plattform, die kann man überwachen, die kann man auch regulieren und man muss sicherstellen, dass eben diese Plattform für alle möglichen Anbieter zugänglich ist und die dann eben auf dieser Plattform mit ihren Dienstleistungen konkurrieren. Also das wäre sozusagen das Idealtypische und die Analogie zu den traditionellen Industrien.
Also dass man bei Google etwa sagt, also diese Suchmaschine,
ja,
die wird sozusagen neutralisiert und reguliert und das, was wir dann aber als Werbeindustrie
da, ja, drauf, da kann sich jeder tummeln, ja.
Da kann dann eben nicht nur Google Ads, sondern eben auch
wer auch immer,
es gibt genau. Ja kaum andere, insofern fällt mir auch keins ein, aber das könnte dann darauf ansetzen.
Genau.
Weil so wie es jetzt läuft, ist einfach auf der Google-Suchmaschine einfach nur Google-Anzeigen.
Das ist das Problem. Das wäre, um auch nochmal die Analogie zur Old Economy zu machen, wenn die Deutsche Bahn andere Anbieter von ihrem Netz fernhielte.
Genau, dann gibt es eben keine.
Dann gibt es keinen Wettbewerb, ja, dann wird eben dieses Monopol im Netz genutzt, um den Wettbewerb hinten raus zu beschränken.
Wobei es natürlich schon schwierig ist, weil gerade dieser Suchalgorithmus ist ja eigentlich sozusagen die Secret Source von Google. Also wenn man die jetzt irgendwie abkoppeln würde von dem, was da angezeigt wird, dann müsste man das in irgendeiner Art und Weise freilegen.
Na ja, gut, nicht unbedingt. Du kannst ja das Unternehmen aufteilen in zwei Teile. Du nimmst eben dieses, nennen wir es Plattformtechnologie, das ist ein Unternehmen, das wird reguliert, das ist dann wie ein Versorger. Muss eben bei der Aufsicht dann seine Preisstruktur aufdecken und dann eben, wenn man die Preise erhöhen will, man muss dann nicht die Technologie aufdecken, aber eben die Preisstruktur, die Kostenstruktur und dann werden die Preise genehmigt und dann muss eben sichergestellt werden, dass auf dieser Plattform sich andere tummeln können.
Und ich fürchte, dass zu einem guten Teil jedenfalls im Repräsentantenhaus, also auf der politischen Ebene, gerade die Algorithmen das sind, was im Fadenkreuz ist. Was sich eben im Wahlkampf 2016 herausgestellt hat, ist, dass eben etwa auf YouTube, was zu Google gehört, etwas passiert ist, was ungefähr so abläuft. Die Donald Trump-Anhänger waren eben sehr viel engagierter in den sozialen Medien als alle anderen. Die haben YouTube-Videos stärker kommentiert. Die hatten eine höhere Click-Through-Rate, also dass man eben von einem YouTube-Video zum nächsten springt. Und das ist etwas, was für YouTube natürlich attraktiv ist. Ein Video, was eben hohes Engagement generiert und wo die Leute dann im YouTube-Ökosystem bleiben. Sodass die Algorithmen von YouTube tendenziell die Videos nach oben geschoben haben, die sozusagen im Trump-Umfeld positiv belegt werden. Das heißt, wenn man eingegeben hat Donald Trump als Suchwort, sind eben Pro-Trump-Videos rausgekommen. Wenn man Hillary Clinton eingegeben hat, sind negative Videos über Hillary Clinton rausgekommen, einfach weil das höchste Engagement produziert. Und das ist natürlich etwas, was auf der politischen Ebene, wenn man nicht Donald Trump ist, im Grunde nicht gewollt ist, dass eben etwas, was als unternehmerische Entscheidung natürlich Sinn macht, ja, für das Unternehmen macht das Sinn, also dass man eine marktwirtschaftliche Entscheidung sozusagen in die Entscheidungsfindung und Meinungsbildung bei den Leuten doch einen erheblichen Einfluss machen lässt. Und das ist, glaube ich, ein Teil dessen, warum im Kongress es viele Freunde gibt, der Idee eben diese sozialen Medien quasi zu neutralisieren, aus dem Markt rauszunehmen.
Das ist sicher richtig, aber ich würde vielleicht noch einen Aspekt ganz gerne anfügen wollen. Und zwar zumindest Google ist doch in der amerikanischen Öffentlichkeit im Allgemeinen sehr gut angeschrieben. Es mag ein Problem sein in bestimmten politischen Kreisen, aber in der Öffentlichkeit hat Google ein sehr, sehr gutes Image, sodass also eventuell eine Regulierung gar nicht so populär ist. Wenn es darum geht, man möchte meinetwegen Old Economy, die Ölindustrie, gerade Tankstellen, die öffentliche Infrastruktur, irgendwas regulieren, dann wird jeder ja und hier schreien. Aber da, denke ich mal, ist es nicht so populär. Ähnlich zum Beispiel bei Amazon, weil Amazon ja deutlich machen kann, dass es eben für Konsumenten eher mehr Preistransparenz und niedrigere Preise durchgedrückt hat. Also deswegen ist, glaube ich, eine Regulierung in der breiten Bevölkerung nicht so populär und da ja Politiker doch typischerweise auch auf Stimmungen reagieren, glaube ich, dass das Thema zurzeit etwas hochhängt.
Also ich glaube auch, dass das mit dem Wahlkampf vielleicht schon auch eine Frage des Engagements, des Fehlenden nämlich ist von Seiten der Demokraten. Trump und seinen Staff konnten eben mit diesen Medien weitaus besser umgehen, sie für sich nutzbar machen als die Demokraten scheinbar. Zumal die großen Tech-Unternehmen ja im Silicon Valley ja eh nicht oder eher im Verdacht stehen, Anti-Establishment und eher dem linken Spektrum zugeneigt zu sein als den Republikanern. Ich glaube, dass es so ein grundsätzliches Problem ist, dass wir eben mit diesen ganzen digitalen Medien und den Entwicklungen, die damit einhergehen, in vielen Bereichen noch nicht wirklich richtig umgehen können. Das ist ja auch eine Frage der Besteuerung, was ja auch so eine Diskussion ist. Wie besteuert man diese Dinge?
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Daten, wie schütze ich meine Daten? Letztlich bezahle ich ja diese Dienste mit meinen Daten, also so eine Art Barter-Tender, der da vonstatten geht. Also es gibt da viele Fragen und das ist eben so eine Gemengenlage, die sich jetzt anhand eben dieser Monopoldiskussion so ein bisschen entlädt.
Auch die Aufsicht muss da einfach mitwachsen, weil man eben nicht mehr die traditionellen Parameter verwenden kann. Ja, das ist einfach etwas anderes. Es ist ja schon prinzipiell ein Problem, wie reguliere ich eine Industrie, in der sich Monopole zumindest auf Zeit durch Innovation bilden.
Wie bemesse ich beispielsweise auch die Produktivität, die damit
Richtig,
einhergeht?
Genau, also ich glaube, dass was weniger lustig wäre, und das ist aber momentan nicht zu sehen, ist, wenn diese Platzhirsche beispielsweise die technische Innovationsfreude hemmen würden. Genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil man ja sehr viel investiert. Diese Unternehmen entwickeln sich ja immer mehr zu riesigen Venture-Capital-Fonds. Und ich glaube, dass das in Zukunft auch noch viel stärker ausgebaut wird.
Aber das wirft natürlich auch die Frage auf, was spricht dann dagegen, sie jetzt vielleicht nicht zu zerschlagen, aber so ein bisschen zu filetieren. Ich meine, wie schlimm wäre das jetzt für Google, Alphabet heißen die ja, wenn sie YouTube abgeben würden? Oder kann Facebook ohne Instagram? Ich würde immer sagen, ja, eigentlich ist das kein Problem alles. Das tut, glaube ich, weder dem Aktionär besonders weh, noch der Allgemeinheit, wenn vielleicht YouTube in eigener Regie sogar noch einiges besser ist. Oder im Zweifelsfalle, wenn man Google Maps rausgliedern
das
würde,
wird
das
alles kommen.
Vielleicht auch mal monetarisiert. Nicht? Da verdienen die ja.
Das wird alles kommen. Also,
weder mit YouTube noch mit Maps.
Also, das, was wir auch von der Old Economy kennen, eben diese Zerschlagung der Mischkonzerne, wird auch passieren. Ist jetzt eben die Frage, wird das durch die Aufsicht erzwungen oder macht man das von selbst? Und ich würde eher letztere Variante für die wahrscheinlichere halten. Das heißt, das wird von selber kommen. Und damit hat man eben auch, wenn man so eine klassische Sum-of-the-Parts-Bewertung macht, wird man da eine deutliche Kurssteigerung sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Apple funktioniert. Ich glaube, Apple ist eher ein Sonderthema. Aber bei Amazon, bei Alphabet, da würde ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen machen.
Also das sehe ich auch so.
Und deswegen bleiben wir da investiert.
Weil wenn sie zerschlagen werden, wäre es uns recht, wenn sie nicht zerschlagen werden.
Also es gibt da durchaus Potenzial für deutlich größeren Wertzuwachs. Und warten wir einfach mal ab.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.